Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Susanne Kuhlmann. Guten Tag. In den USA sind Rinder an der Vogelgrippe erkrankt und einige Menschen haben sich bei diesen Rindern angesteckt. Stellt die Vogelgrippe ein Risiko für Nutztiere und Menschen dar? Dazu gleich ein Gespräch mit der Tierärztin Ulrike Machold von der Hochschule Weinstephan-Triesdorf. Die weiteren Themen heute. Die Menschenrechtsorganisation Oxfam hat festgestellt, dass Industriestaaten finanzielle Klimahilfen schönrechnen. Wie nachhaltig sind Großinvestoren orientiert? Studium im Regenwald. Die Universität Tübingen erforscht in Gabun Malaria und andere Tropenkrankheiten. Und der Verbrauchertipp: Wie bleiben Haus und Wohnung im Sommer kühl? Als Erkrankung unter Vögeln ist die Vogelgrippe schon lange bekannt. H5N1 heißt der Erreger, ein Influenzavirus ähnlich dem der saisonalen Grippe bei Menschen. Seit gut 25 Jahren werden weltweit immer mehr Ausbrüche von H5N1 erfasst. Und seit dem vergangenen Herbst infizieren sich nun in den USA in verschiedenen Bundesstaaten Rinder gehäuft mit der Vogelgrippe. Wie konnte der Erreger in den USA auf Rinder überspringen? Das fragte ich am Vormittag die Tierärztin Dr. Ulrike Machold, Professorin für Qualität und Sicherheit tierischer Erzeugnisse an der Hochschule Weinstephan-Triesdorf.
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil bekannt ist, dass Erreger sich anpassen und sich verändern können. Diese Erreger, sie haben ja nur eine Variante der verschiedenen Subtypen des Influenza-A-Virus genannt, haben Hüllproteine. Und diese Hüllproteine definieren erstmal die Pathogenität. Und der Übertrag auf diese Rinder wird gerade getestet und ist aus meiner Sicht, was ich jetzt gerade weiß, noch nicht sicher, wie das passiert ist.
Es gibt verschiedene Unterarten dieses Erregers. Wie unterscheiden die sich?
Ja, das heißt, zum einen werden die über die Pathogenität definiert. Pathogenität heißt, welche Erreger sind krankmachend. Das sind im Gespräch jeweils diese Erreger, die mit H5N1 schon von Ihnen genannt werden. Das heißt, H und N sind unterschiedliche Hüllproteine, die kategorisiert werden und die dann eben jeweils die Form des Erregers näher differenzieren. Und bekannt als pathogen ist außer dem H5N1-Virus auch das H5N7 und H5N8-Virus.
Wie macht sich die Vogelgrippe bei Rindern bemerkbar?
In der Regel gibt es da ganz unspezifische Merkmale wie Fressunlust, Fieber, Leistungsrückgang und dann wurde da getestet. Also das ist ganz unspezifisch.
Sind Rinder eigentlich auch bei uns und anderswo, zum Beispiel hier in Europa, gefährdet? Es kommt ja auch auf das System an, in dem die Tiere gehalten werden.
Aktuell ist es nur bekannt, dass es keine Erreger beim Rind bisher gab. Es ist noch nichts nachgewiesen. Es wird regelmäßig untersucht. Das FLI, das ist das Friedrich-Löffler-Institut, auf der Insel Riem ist da hinsichtlich Epidemiologie unterwegs, wie der Erreger aufs Rind kommt. Es besteht aber gerade eben keine Gefahr, dass es auf das Rind geht, beziehungsweise ist noch nichts nachgewiesen. Wie gesagt, Viren sind meistens komische Kameraden, so kann man das bezeichnen. Die verändern sich und passen sich an die Gegebenheiten an und man kann es nie sagen, nie. Aktuell ist aber die Gefahr relativ gering.
Spielt für den Ausbruch in den USA die Größe der Rinderherden eine wesentliche Rolle?
Ob die Größe an sich ist, ist dahingestellt, aber man kann immer sagen, je größer die Herde ist, desto größer ist der Infektionsdruck und die Herden sind ja bekannterweise im ganz anderen System, outdoor und in größerer Zahl als bei uns gehalten. Also das heißt, die Haltungssysteme sind dort ganz anders wie bei uns, was wir so kennen. Jetzt bei uns zum Beispiel im Süden im kleinbäuerlichen Familienbetrieb mit Dach über dem Kopf und so weiter. Also wir haben hier ganz andere Systeme, die auch aus meiner Sicht nicht unbedingt vergleichbar sind.
Menschen können sich ja bei erkrankten Vögeln anstecken. Was wissen Sie über den Erkrankungsweg über Rinder, erkrankte Rinder?
Es wird wohl in Amerika gerade getestet, wie das mit den Menschen ausschaut. Und die werden auch regelmäßig kontrolliert über Telefonate, so ist es in der Literatur beschrieben. Bekannt ist aber geworden bisher nur, dass 2 wirklich klinische Erkrankungen haben und bei denen konnten auch die Erreger nachgewiesen werden. Und es wird beschrieben, dass diese Personen in sehr engem Kontakt zu erkrankten Rindern stehen.
Und wie sieht es aus mit der Übertragbarkeit des Erregers über Produkte von den Tieren, Milch und Fleisch?
Von den Produkten geht man immer davon aus, dass es ankommt, wie man die Produkte verzehrt. Grundsätzlich ist es so, dass das Produkt, wenn es durcherhitzt ist, keine Gefahr für den Verbraucher darstellt. Das heißt, wenn ich ein Produkt auf über 70 Grad erhitze über eine gewisse Zeit, sind die Viren in der Regel sicher abgetötet. Was man nicht machen sollte, wenn ein erhöhtes Risiko besteht, Rohmilchprodukte zum Beispiel zu verzehren. Ja, aktuell ist aber die Gefahr bei uns ja nicht gegeben, weil der Virus nicht da ist. Und beim Fleisch ist es das Gleiche. Also wenn man Fleisch gut durchgart, ist der Virus auch abgetötet und man hat auch keine Probleme. Was natürlich ein Problem darstellt, ist das, was zunimmt in der gehobenen Gastronomie mit dem rosa Fleisch, also rosa Kern. Das sollte man in dem Fall natürlich vermeiden, weil beim rosa Kern die sichere Abtötung nicht gewährleistet ist.
Wie sieht es aus mit Impfungen für Rinder? Ist so etwas geplant oder in der Entwicklung?
Geplant kann ich jetzt nicht sagen. Es gibt weder fürs Geflügel Impfungen noch für das Rind nach meinem aktuellen Stand. Eine seriöse Impfentwicklung dauert immer einige Jahre und wird auf jeden Fall, bis das mal spruchreif ist, das sieht man bei anderen Tierseuchen, in den nächsten Jahren nicht auf dem Markt sein. Also ich gehe davon aus, dass es 4-5 Jahre dauert, bis sowas kommt, wenn nicht sogar länger, 8-10 Jahre.
Die Vogelgrippe ist ja nun nur eine von mehreren Tierseuchen. Wie ordnen Sie deren Gefährlichkeit ein, verglichen mit anderen?
Gefährlichkeit bezüglich was, muss ich nachfragen?
Bezüglich der Nutztiere und bezüglich der Menschen.
Gut, Influenza A gibt es ja auch bei anderen Tierarten mit anderen Stämmen. Also das heißt, die Influenza ist nicht nur was, was beim Geflügel ist. Die sind aber jeweils auf die Tierart begrenzt. Es gibt ja auch die Influenza bei Menschen. Da wir jetzt seit langem Seuchenzüge haben mit Geflügelgrippe und immer nur Einzelfälle bei Menschen, gehe ich davon aus, dass die Gefahr sehr gering ist. Also es werden bei dem Geflügel immer mal wieder Erkrankungen mit Todesfällen aus dem asiatischen Bereich beschrieben. Und die Geflügelgrippe in dem Fall grassiert ja mit unterschiedlichen Peaks, also Höhen und Tiefen, seit 2006 bei uns. Ich gehe davon aus, dass das Risiko aktuell sehr gering ist, dass es auf den Menschen übergeht. Gleiches gilt natürlich fürs Rind, wobei diese Fälle ja erst seit Anfang des Jahres beschrieben werden. Also das Hoch der Fälle war auch so im Frühjahr in Amerika. Und da ist man auch noch am Untersuchen und Forschen, was da eben Probleme darstellt. Und wie gesagt, es wurden einige Menschen untersucht. Und grundsätzlich ist erst einmal noch nicht bekannt, dass es einen normalen Übergang gibt auf den Menschen, sondern immer nur dann, wenn der Keimdruck oder der Virusdruck, muss man in dem Fall sagen, sehr hoch ist. Also wenn die Tiere erkrankt sind und die Menschen sehr engen Kontakt zu den erkrankten Tieren haben.
Uns beschäftigt ja schon seit längerer Zeit die afrikanische Schweinepest. Wie verhält sich das Problem verglichen mit dem der Vogelgrippe?
Die afrikanische Schweinepest ist aktuell vor allem im Wildtierbestand und im Nutztierbestand unterwegs. Es ist auch seit längerem in der Population der Schweine vertreten. Also wenn man zum Beispiel sich das beim FLI anschaut, da gibt es die Karten, seit wann wir die Schweinepest haben. Und da kann man den Verlauf sehen, wie es über Osteuropa sich entwickelt hat und dann vor einiger Zeit dann nach Deutschland kam. Also hier haben wir im Endeffekt das Problem, dass es zwar im Tierbestand ist und auch immer wieder Fälle gibt, vor allem auch im Wildtierbestand, aber man Gott sei Dank über Biosicherheitsmaßnahmen das Ganze aus dem Schweineställen raushält. Und wie gesagt, der Mensch ist bisher nicht gefährdet. Und die Lebensmittel sind auch wieder, wenn man die gut durchkocht, also das Schweinefleisch, ungefährlich. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass infizierte Schweine nicht in die Lebensmittelkette kommen. Die Blauzungenkrankheit ist gerade auch wieder aktuell unterwegs und da gab es auch einige Fälle jetzt in Hessen. Also das ist auch eine Krankheit, die rein beim Tier ist, die auch ganz besonders übertragen wird, eben über Stechmücken und aktuell aber auch keine Gefahr für den Menschen darstellt.
Wir blicken zurück auf die Corona-Pandemie und haben gesehen, was da passiert ist mit Viren, die überspringen vielleicht von Tieren auf Menschen. Wie stellt sich das bei der Vogelgrippe und den anderen solchen Tierseuchen dar, von denen Sie gerade gesprochen haben?
Dieser Übergang ist natürlich immer eine Möglichkeit, aber ich gehe mal davon aus, wenn man gute Hygiene wahrt, also im Umgang mit dem Tier, auch der Mensch, und die Biosicherheitsmaßnahmen ausgehend von der Tierhaltung einhält, dass wir gewisse Sachen abhalten können. Man muss immer sehen, wo ist was passiert und wie ist was passiert. Ausschließen kann man natürlich nichts. Aber wir haben natürlich auch viele Tierseuchen, die Zoonosepotenzial haben, also übertragen werden können auf Menschen und nur noch sporadisch auftreten. Also jetzt von den genannten ist die Gefahr aktuell, denke ich, sehr gering. Und ja, man muss einfach abwarten, was kommt.
Die Vogelgrippe und das Risiko für Nutztiere und Menschen, das waren Einschätzungen von Ulrike Machold von der Hochschule Weinstephan-Triesdorf. Die Industrieländer der Welt zahlen offenbar deutlich weniger Klimahilfen an ärmere Länder, als sie offiziell angeben, so der Vorwurf der Hilfsorganisation Oxfam. Einzelheiten von Cedric Bies.
Die Industriestaaten hatten eigentlich versprochen, ärmere Länder ab 2020 mit jährlich mindestens 100 Milliarden Dollar zu unterstützen für mehr Klimaschutz und die Anpassung an die Erderwärmung. Tatsächlich sollen es 2022 aber deutlich weniger gewesen sein, sagt Oxfam. Das liegt laut der Hilfsorganisation daran, dass viele Klimahilfen keine Geschenke seien, sondern Kredite, die die Empfängerländer irgendwann zurückzahlen müssten. Das würde die Schuldenlast der Staaten noch verstärken. Oxfam hatte mit seiner Kritik auf einen Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, reagiert. Die hatte gemeldet, dass die Industriestaaten das Klimahilfenziel 2022 eingehalten hätten.
Cedric Bies berichtete. Investing in Climate Chaos, also ins Klimachaos investieren, so heißt die Finanzrecherche, die die Nichtregierungsorganisation Urgewalt heute zusammen mit einer Reihe von Partnerorganisationen veröffentlichte. Es geht um die Geldanlagen in fossile Industrien, also in Kohle, Gas und Erdöl, die mehr als 7.500 Investoren zugeordnet werden. Gleichzeitig findet heute in Frankfurt eine internationale Kapitalmarktkonferenz zur Energiewende statt, unter anderem mit Vertretern der Deutschen Bank und der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW. Mehr zu beidem von Mischa Erhardt.
Mit 100 Großinvestoren hatte die staatliche KfW gerechnet für die erste Investorenkonferenz zur Transformation in Richtung Nachhaltigkeit in Deutschland. Angemeldet haben sich mehr als 180.
Ich freue mich außerordentlich, dass das Interesse an dieser Konferenz aus Deutschland und dem Ausland ausgesprochen groß ist,
sagt KfW-Chef Stefan Wintels.
Wir hatten heute Morgen, letzter Stand, 182 Anmeldungen. Das ist sehr, sehr groß und zeigt das große Interesse an dem Thema, wie wir diese Energietransition gestalten.
Diskutiert und ausgetauscht wird sich über die Möglichkeiten, in den sich wandelnden Energiesektor in Deutschland zu investieren. Deutsche Bankchef Christian Sewing, der die Konferenz mitorganisiert hat, betont vor allem die Chancen, die sich aus den Investitionsmöglichkeiten etwa in den Ausbau der Strom- oder Gasnetze ergeben. Und die Notwendigkeit von nachhaltiger und bezahlbarer Energie für den Wirtschaftsstandort.
Wenn Sie mit Unternehmern im gesamten Land sprechen und nicht nur mit den DAX-Unternehmen, sondern insbesondere mit den Familienunternehmen, dann hängen deren Investitionen davon ab, ob wir eine verlässliche und bezahlbare Energie in der Zukunft haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir a. über die Rahmenbedingungen sprechen und b. über die Finanzierung.
Denn allein aus öffentlicher Hand sei die Finanzierung der Transformation nicht zu stemmen. Was internationale Großinvestoren bis dato finanzieren, dieser Frage sind 14 Nichtregierungsorganisationen nachgegangen, unter anderem die Umwelt- und Menschenrechtsorganisation Urgewalt.
Wir können vereinzelt schon sehen, dass es Policies gibt, vor allen Dingen im Kohlebereich, die dann dafür sorgen, dass einzelne Asset Manager, einzelne Institute vielleicht nicht mehr so ganz weit oben stehen wie vorher. Gerade im Bereich Öl und Gas gibt es aber fast überhaupt keine Eingrenzung und Ausschlusskriterien. Also da ist alles so ziemlich wie gehabt.
So Karin Ganswind von Urgewalt. 4,3 Billionen US-Dollar. Das ist die Höhe der Summe, mit der internationale Großinvestoren der Studie zufolge in Anleihen und Aktien von Unternehmen investiert sind, die nach wie vor in fossilen Industrien ihre Geschäfte machen. Untersucht haben die Nichtregierungsorganisationen 7.500 institutionelle Investoren an den internationalen Kapitalmärkten, also beispielsweise Pensionsfonds, Versicherungen, Vermögensverwalter oder Geschäftsbanken. Karin Ganswind.
Die Öl- und Gasindustrie expandiert weiter, es werden neue Ressourcen gesucht, es werden neue Transportmöglichkeiten in Form von Pipelines und LNG-Terminals gebaut und es werden auch weiter neue Gaskraftwerke gebaut, ohne dass klar ist, dass die 2030, 2035 abgeschaltet oder auf Wasserstoff umgerüstet werden. Da gibt es viele Pläne, aber es ist alles überhaupt nicht klar. Und solange eine fossile Expansion ohne klaren Ausstieg, Ende, Umrüstung weiter passiert, ist gar nicht alles gut. Und die Investitionen da rein auch weiterlaufen, ist nicht alles gut.
Mit Investmentgiganten wie Vanguard, BlackRock, State Street oder Capital Group liegen US-Großinvestoren auf den ersten vier Plätzen der Rangliste der größten Finanziers von expandierenden Kohl-, Öle- und Gasunternehmen. Allerdings ist die Deutsche Bank mit ihrer Fondtochter DWS der Studie zufolge der größte deutsche Investor auf Platz 30 im internationalen Ranking. Dicht gefolgt vom US-Vermögensverwalter PIMCO, einer Tochter der Allianzgruppe.
Besonders nachhaltig sind Großinvestoren also noch nicht unterwegs. Malaria tötet jedes Jahr eine 500.000 Kinder unter 5 Jahren, vor allem in Afrika. In Lambarene, mitten im Regenwald von Gabun, arbeiten Forscher der Universität Tübingen daran, diese und andere Tropenkrankheiten zu besiegen. Ganz in der Nähe übrigens der einstigen Buschklinik von Albert Schweitzer. Alle wichtigen Malaria-Medikamente und Impfstoffe haben in den vergangenen Jahrzehnten auch die Labore in Lambarene durchlaufen. Jetzt gibt es hier einen neuen Masterstudiengang der Universität Tübingen für tropische Krankheiten und ihre Erreger. Den absolvieren einige junge Afrikaner, die dazu beitragen wollen, dass die Forschung hier weiter vorangetrieben wird. Antje Diekans berichtet.
Jetzt kommt sie rein. Das ist ein bisschen eng. Das ist die Luftschleuse.
Professor Steffen Bormann führt in einen Durchgang mit dicht schließenden Türen. Durch den muss jeder durch, der im Forschungsinstitut in Gabun in den Bereich mit den Mücken will. Das gehört zu den Sicherheitsstandards, denn die Mücken hier sind mit gefährlichen Malaria-Erregern infiziert und sollen auf keinen Fall rausfliegen können. Ein Teil von ihnen ist in einem Gerät untergebracht, das wie eine Art Kühlschrank aussieht. Der Professor witzelt.
Wenn man Glück hat, macht man den Schrank auf und da kommen eigentlich gleich 200 infizierte Mücken entgegengeflogen.
Es ist erstaunlich leise, wenn die Tür geöffnet wird, kein lautes Surren. Obwohl jeweils Dutzende der Insekten in größeren Bechern umherfliegen, um die mit einfachen Gummibändern ein Moskitonetz gespannt ist. Sie sind quasi Probanden für die Wissenschaft. Schon seit rund 30 Jahren arbeitet die Deutsche Universität Tübingen mit dem Zentrum in Lambarene mitten im Regenwald von Gabun zusammen. Ziel ist, Tropenkrankheiten dort zu besiegen, wo sie ausbrechen. Forschung in Afrika statt in den USA oder Europa. Seit neuestem gibt es hier auch einen Masterstudiengang mit Studierenden, die zwar offiziell in Tübingen eingeschrieben sind, aber in Gabun zu Spezialisten auf dem Gebiet der Tropenkrankheiten ausgebildet werden. Sie alle kommen aus Ländern in Zentral- und Westafrika, sowie die 24-jährige Levi Bambam Biku.
Ich habe schon viel Erfahrung mit Malaria in meinem Leben gesammelt. Ich habe in Gabun in einer Region gelebt, die sehr von Malaria betroffen ist. Ich bin damit aufgewachsen. Ich habe gesehen, wie Leute krank wurden. Aber ich hatte kein Wissen über die Ursachen von Malaria.
Steffen Bormann gehört zu den Professoren, die hier unterrichten. Er pendelt von der Universität Tübingen, wo er zum Institut für Tropenmedizin gehört, immer wieder nach Lambarene. Von den 15 Studierenden ist er begeistert. Für die Erstauflage des Studiengangs hatten sich hunderte junge Männer und Frauen beworben.
Wir hatten ja einige wirklich harte Kriterien. Dementsprechend ist es vielleicht auch keine Überraschung, dass die Studenten, die wir da auswählen konnten, die sich erfolgreich beworben hatten, exzellent sind.
Bekannt ist das Zentrum in Gabun, weil hier in den vergangenen Jahrzehnten viele Medikamente gegen Malaria mitentwickelt wurden und auch die ersten Impfstoffe. Einen 100-prozentigen Schutz bieten die allerdings noch nicht, sondern nach einigen Jahren nur eine Wirksamkeit von etwa 30%. Es muss also weiter geforscht werden. Und dabei könnten auch die Studierenden eine Rolle spielen, die jetzt im Zentrum ausgebildet werden. Junge Wissenschaftler wie Williams Chapka, der für den Masterstudiengang aus Kamerun nach Lambarene gekommen ist. In der Heimat hat er seine Frau und seinen einjährigen Sohn zurückgelassen. Der Abschied fiel ihm schwer, aber er sieht seine Zukunft auf jeden Fall in der Erforschung von Tropenkrankheiten. Sein Sohn gibt ihm dafür die Motivation.
He can be infected with tropical diseases.
Er kann sich ja selbst anstecken, genauso wie viele andere Kinder in unserem Land. Also studiere ich nicht nur für mich, sondern für die nächste Generation.
Dafür verbringt er genau wie seine Kommilitoninnen und Kommilitonen viele Stunden im Labor und mit Büchern. Damit von Lambarene aus Forschung dem ganzen Kontinent helfen kann.
Oskar Buhn, Antje Diekans. Verbände verlangen ein neues Bundeswaldgesetz. Der Deutsche Alpenverein, der Deutsche Wanderverband, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, das Mountainbike Forum Deutschland, die Vereinigung der Freizeitreiter sowie die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und der Deutsche Naturschutzring. Sie alle appellieren in einem gemeinsamen offenen Brief an Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir, schnell einen Gesetzentwurf für ein neues Bundeswaldgesetz vorzulegen. Sie fordern ein zukunftsfähiges Gesetz, das den Erhalt und die Stabilisierung der Wälder in den Mittelpunkt stellt. Auf beides seien wir als Gesellschaft dringend angewiesen.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
In vielen Regionen des Landes kommt der Sommer nur langsam in Schwung. Zeit genug also, sich auf heiße Tage und Nächte mit wenig Abkühlung vorzubereiten. Kühler Kopf und kühle Wohnung, der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg.
Damit es im Haus und in der Wohnung kühl bleibt, sollte die Sommerhitze am besten erst gar nicht hinein. Besonders gut können von außen anzubringende Rollläden oder Jalousien die Sonne abhalten, sagt Athanasia Kostis, Energieberaterin der Verbraucherzentrale Hamburg. Mieterinnen und Mieter müssten allerdings Rücksprache mit dem Vermieter halten. Das gelte auch für das Anbringen von Sonnenschutzfolien auf die Fenster.
Die reflektieren die Strahlung und halten damit die Wärme draußen. Allerdings ist von einer Eigenmontage eher abzusehen. Viele Anbieter haben nämlich in ihrer Garantie drin, dass sie nur eine Gewährleistung haben, wenn man die fachmännisch montiert.
Vorsicht beim Kauf von sehr stark reflektierenden Folien.
Da sollte man, wenn man sehr nahe Nachbarn hat, sehen, wie stark die reflektieren und ob die zu einer Blendung der Nachbarn führen.
Wer unterm Dach wohnt, leidet wohl am meisten unter der sommerlichen Hitze. Athanasia Kostis empfiehlt,
auch den baulichen Wärmeschutz beachten, dass man guckt, eben die Fenster auszutauschen mit Sonnenschutzverglasung. Vielleicht kann man an der Dämmung was verbessern.
Ist das nicht möglich und auch nächtliche Querlüftung ist nicht machbar, lassen sich neben Ventilatoren auch Luftkühler einsetzen. Sie funktionieren wie ein Ventilator und kühlen die strömende Luft zusätzlich mit der Verdunstung von Wasser. Man müsse allerdings beachten, dass Luftkühler einen Wasser- oder Eistank haben und sie die Luftfeuchtigkeit erhöhen.
Was wiederum zu Schimmelbildung irgendwann führen kann. Also wenn man merkt, man hat einfach zu viel Luftfeuchtigkeit dann im Raum, dann doch wieder rauslüften. Am besten nachts.
Tagsüber die Fenster geschlossen halten und Gardinen oder Jalousien zuziehen. Elektrische Geräte, die gerade nicht benutzt werden, sollte man ausschalten, denn auch die geben Wärme ab. Ist es immer noch zu heiß, könne ein mobiles Klimagerät Abhilfe schaffen. Es verfügt über einen Abluftschlauch, der die erwärmte Luft durch ein geöffnetes oder gekipptes Fenster ins Freie leitet. Mobile Klimageräte kosten meist zwischen 500 und 1000 Euro, sagt Athanasia Kostis.
Und dann gibt es nochmal Stromkosten, die jährlich dazukommen. Die können auch bis zu 140 Euro liegen, je nach Stromtarif.
Pflanzen auf Dächern oder an Wänden geben einen natürlichen Schatten und tragen durch Wasserverdunstung zur Kühlung bei. Auf unbegrünten Flachdächern zum Beispiel kann es im Hochsommer schon mal 80 Grad heiß werden, sagt Martin Breitbach, Bundesgartenberater beim Verband Wohneigentum in Bonn.
Und da liegen die Temperaturen auf dem begrünten Dach schon deutlich niedriger. Und damit reduziert man natürlich auch diese Abstrahlungswerte in der Nacht. Also wenn oben drüber ein Fenster ist, Wohnräume sind so anliegend, dann strahlt natürlich so ein begrüntes Dach deutlich weniger Wärme ab.
Fördermöglichkeiten werden in der Regel von Kommunen angeboten und liegen gegebenenfalls bei etwa 10 bis 20 Euro pro Quadratmeter.
Erstmal direkt bei den Kommunen nachfragen beziehungsweise auf der Website nachgucken, welche Programme liegen denn seitens der Kommune vor. Unsere Naturschutzbehörden ist unter Umständen auch nochmal so ein Ansprechpartner.
Das war der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg. Der Jubiläumsgipfel der NATO und die Debatte um Arbeit und Soziales, die in Deutschland weitergeht, das sind zwei Themen gleich in den Informationen am Mittag mit Jasper Barenberg am Mikrofon. Ich verabschiede mich, Umwelt und Verbraucher geht zu Ende. Mein Name ist Susanne Kuhlmann, Ihnen noch einen schönen Tag.